Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Ja, heute geht es wieder um das Thema E-Commerce, wie du deinen Online-Shop auf ein nächstes Level bringst, was auch immer das Level ist, von dem, auf dem du gerade unterwegs bist, wenn du im E-Commerce-Bereich unterwegs bist. Und das mache ich nicht alleine, sondern habe mir einen der führenden E-Commerce-Experten in ganz Deutschland eingeladen, wahrscheinlich auch Dachregion, nicht nur Deutschland, Daniel Wittmann, Mitbegründer, Geschäftsführer der E-Com-House GmbH. In den letzten Jahren über 150 Euro mehr Umsatz mit seinen Kunden generiert und die dabei unterstützt, weiter zu wachsen. Er hat auch einen erfolgreichen Podcast. Vielleicht, es kann gut sein, dass du diesen Podcast, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, auch parallel hörst. Wenn du noch nicht hörst, dann wird Zeit, den auch zu hören. Ich habe den auch die letzten Jahre immer wieder gehört und auch immer wieder gesehen. Ich glaube schon 2018. Ne? Ich glaube, du hast auch Ads draufgeschaltet. Und ja, herzlich willkommen, Daniel. Grüß dich.
Vielen Dank für die liebe Intro. Danke, dass ich hier sein darf. Also freut mich mega, dass ich hier sein darf und 150 Millionen Euro, nicht nur 150.
So, ja, Euro, genau, ja, ja. Wahrscheinlich sind es ja noch mal viel mehr, ne? Ich weiß nicht, wenn du den, ich habe den Text jetzt einfach wie immer aus dem Internet kopiert. Wahrscheinlich sind es jetzt noch mal viel mehr, die du da deine Kunden oder das ihr, was ihr für eure Kunden da mehr erwirtschaftet habt oder die unterstützt haben, ne, dass sie das erwirtschaften, ne, so.
Total, ja. Genau, also nur ein paar Euro mit dazugekommen. Aber vielen Dank für die nette Anmoderation.
Erstmal meine Frage, warum machst du eigentlich das, was du machst? Du könntest ja auch einen 0815 Beruf nehmen, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber du hättest ja auch einfach sagen können, komm, ich wähle etwas, was sicher ist, was weniger Stress macht, irgendwie, weiß nicht, in der Versicherung einfach als Sachbearbeiter oder was anderes. Warum hast du dir das angetan mit der Selbstständigkeit? Warum hast du das Unternehmen aufgebaut? Ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter, ne? Viel Verantwortung. Warum gehst du diesen, warum bist du diesen unbequemen Weg gegangen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich selbstständig zu machen? Wie gesagt, du könntest ja auch einfach irgendwo angestellt sein, bekommst dann irgendwie 2.000-3.000 Euro netto und fertig. Ist ja viel entspannter, oder?
Es wäre wahrscheinlich viel entspannter und es ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht kurz zum Kontext, was ich auch ganz konkret mache. Mhm. Du hast ja schon gesagt, E-Com-House GmbH, wir sind quasi ein Wachstumspartner für Online-Händler, ja. Das heißt, wir bringen die auf höhere Umsätze, auf mehr Verkäufe, auf bessere Profitabilität. Das machen wir Tag ein, Tag aus. Warum ich das Ganze gemacht habe, ich sage immer so als Unternehmer, du musst irgendwie auch ein bisschen geisteskrank, ein bisschen irre sein, weil du hast so viele Hürden und in Bayern sagt man, du bekommst so viele Gesichtswatschen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, man scheitert auch oft und man bekommt viele Hürden und man macht trotzdem weiter. Warum ich das Ganze gemacht habe, ich sag dir mal kurz oder ich sag euch mal, wie ich dazu kam. Ich habe kein Abitur, ich habe auch nie studiert. Das heißt, ich bin aus ganz einfachen Verhältnissen Realschulabschluss gekommen. Und ich habe mich dann vor 13 Jahren selbstständig gemacht, weil ich wurde gefeuert aus meiner damaligen Position. Ja, ich habe als Designer gearbeitet in der Druckerei. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Chef angelegt und der hat mich dann nach einem halben Jahr rausgeschmissen. Und ich war so grün hinter den Ohren, habe gesagt, nee, ich mache mich jetzt selbstständig, weil so als Designer damals, da hatte man immer so nebenher so ein paar Projekte für Family and Friends. Das war so der initiale Startschuss. Jetzt im Nachhinein bin ich mega dankbar, dass es so kam. In dem Moment habe ich die Person natürlich nicht so sehr gemocht, diesen Chef. Aber das war so der Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, also so ein bisschen aus dem Impuls raus. Warum mache ich das bis heute? Was gibt mir das und warum mache ich jetzt nicht einen 0815 Job? Ich habe einfach gemerkt, am Anfang war natürlich auch die Motivation, mehr Freiheit zu haben. Ich glaube, für viele Unternehmer auch so ein bisschen mehr Geld zu haben, ein bisschen mehr das zu machen, was man will. Das Spannende ist aber, nach ein paar Jahren, als ich so diese Sachen erreicht habe, so auch mehr Geld, mehr Freiheit und sowas, habe ich gemerkt, das hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Also es war zwar nett, so ein Haken dran, okay, jetzt hat man da irgendwie eine Zahl auf dem Konto, aber ich habe auch gemerkt, es ist jetzt nichts, was mich im Leben erfüllt. Und spannenderweise, jetzt spanne ich den Bogen wieder zu deiner Frage, ich wurde 2018, das war ich glaube Anfang, Mitte 2018, angefragt für so einen ganz kleinen Auftritt, das war so ein E-Commerce-Stammtisch hier in München. Und ich bin auch eher ein introvertierter Typ, das heißt, ich war mega angespannt, ich habe dreimal überlegt, ob ich das ganze Ding absag. Ich habe es aber dann gemacht, weil ich gemerkt habe, so out of the comfort zone, da wächst man am besten. Und als ich diesen Vortrag gemacht habe, kamen danach Leute zu mir und haben gesagt, danke für den Vortrag. Das war sehr, sehr hilfreich. lass uns da gerne ein bisschen tiefer reingehen und sowas. Das heißt, ich habe gemerkt, da ist eine Dankbarkeit da. Und da hat es bei mir so einen Schalter umgelegt. Und das war auch der Grund, warum ich 2018 meinen Podcast gestartet habe, weil ich gemerkt habe, mich erfüllt ist, also der Sinn bei mir im Leben erfüllt mich viel, viel mehr, anderen zu helfen mit der Tätigkeit, die ich jetzt über die Jahre aufgebaut habe, also Marketing. Und das ist eigentlich so der größte Antrieb, warum ich das heute mache und nicht in der 0815 9-to-5-Position reingehe, wo ich dann morgens reingehe und abends wieder rausgehe und dann war's das, sondern heute macht's mich extrem glücklich zu sehen, wir können den Kunden helfen, mich macht's extrem happy zu sehen, wie die Mitarbeiter wachsen. Ja, ich habe 20 Mitarbeiter im Team, die bekommen mehr Verantwortung, die wachsen über sich heraus und dieses klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dieses Gefühl, das treibt mich an und deswegen mache ich das, was ich heute mache.
Ja, cool, sehr spannend. Ja, auch dieser Weg, auch dieser, das ist auch nicht so ein, wie oft gedacht wird, ne, bei den Unternehmern so, zack, man schläft einmal und zack, ist man da total erfolgreich, sondern dass es ja oft auch, ja, sehr steinig ist, ne, und mit verschiedenen Herausforderungen auch verbunden ist und oft nicht unbedingt so komplett geplant ist in jedem Detail, ne, so, manche Sachen passieren dann einfach, ja.
Absolut, ja. Es war natürlich nicht von heute auf morgen ein Overnight-Success, sondern es waren viele, viele Hürden. Also viele wissen auch gar nicht, ich hatte, glaube ich, 5 Firmen jetzt in meinem Leben. Eine musste ich liquidieren, eine habe ich verkauft und 2 habe ich noch und 1 das war das Gewerbe damals, meine selbstständige Tätigkeit. Das heißt, um auch voranzukommen, da wird man oft scheitern als Unternehmer. Deswegen habe ich auch gesagt, man muss so ein bisschen, nicht geisteskrank, aber man muss ein bisschen irre sein, als Unternehmer weiter zu pushen, weil man doch oft scheitert und dann trotzdem weitermacht. Und
ja, man muss ja resilient sein, ne, gegen bestimmte Sachen, ne, weil es kommt immer irgendwas Negatives, ist ganz normal, ne, wie so eine Achterbahn. Aber klar, grundsätzlich sollte die Achterbahn dann doch eher nach oben gehen als nach unten. Ne? Was sind denn so Eigenschaften und Skills, die dir jeden Tag helfen bei deiner Arbeit? Wenn du Kunden unterstützt, dass sie dann ihren Shop voranbringen, ihren Shop von 6 auf 7-stellig, von 7 auf 8-stellig bringen und so weiter. Ihr habt ja da mega Erfolge, die ihr feiert mit euren Kunden. Du teilst ja auch immer wieder viele auch spannende Projekte auch in deinem Podcast. Was sind so Eigenschaften, die dir als Unternehmer helfen, um da wirklich die Leute zu unterstützen, aber natürlich auch dein Business weiter so voranzubringen, weil mit 20 Mitarbeitern ist ja schon eine Hausnummer. Ne?
Ja, ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe da auch drüber reflektiert und wenn ich es mal runterbrechen darf, die Fähigkeit zu überzeugen ist für mich eine der wertvollsten Eigenschaften und Skills. Das heißt, wenn man das ein bisschen runterbricht mit überzeugen, meine ich, auch zu wissen, wie man verkauft. Das muss nicht unbedingt nur ein physisches Produkt sein. Das kann auch eine Dienstleistung sein. Es kann auch eine Idee sein. Zum Beispiel Mitarbeitern muss ich ja auch was verkaufen, meine Ideen und mein Leadership. Das heißt, also überzeugen, verkaufen, Marketing, das ist für mich alles miteinander verwoben. Und das sind eigentlich so die Skills und Eigenschaften, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt heute bin. Und das hilft natürlich dann auch unseren Kunden und auch ja, unseren Mitarbeitern und mir persönlich auch im Leben. Also wenn man weiß, wie man besser sich ausdrücken kann, besser kommunizieren kann, besser überzeugen kann, dann hat man nicht nur im beruflichen Leben Erfolg, sondern natürlich auch im privaten Leben.
Ja, perfekt. Das kann ich nur unterschreiben und passt natürlich wunderbar zu diesem Podcast. Ne? Hier geht es ja seit 2016 um dieses Thema, ne? Überzeugen, ja, verkaufen, Kommunikation. Ne? So wahrscheinlich somit das Wichtigste oder einer der wichtigsten Skills. So, ne? So, ja.
Sehr gut. Ja, aber das geht halt natürlich noch weiter, wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt drüber spricht, überzeugen, das fließt ja rein in Werbeanzeigen, das fließt ja rein in Werbetexte, das fließt rein in dein E-Mail-Marketing zum Beispiel. Das heißt, es ist so ein großer Deckmantel, was über alles drüber strahlt und ich glaube, da sind die Leute bei dir perfekt bedient im Podcast, weil du sprichst ja Tag ein, Tag aus über diese Themen und das ist tatsächlich der goldene Schlüssel, ja.
Ja, genau, egal was, ne, wir kommunizieren immer, wir müssen immer was verkaufen, deswegen finde ich es gut, auch dein Beispiel mit den Mitarbeitern, ne, Ideen müssen wir da verkaufen, dass sie sagen, boah, das ist geil, ich glaube auch selbst daran, wir machen das jetzt, ne, Ads auf allen Ebenen, ne, ist Kommunikation und immer sind es Menschen, die damit zu tun haben, ne, ist auf jeden Fall die absolute Grundlage und aus meiner Sicht scheitern halt auch viele auch Shops an diesen Grundlagen, können wir gleich nochmal genauer zu sprechen, ne, dass es oft nicht darum geht, so den kleinsten Mini-Hack nochmal rauszuholen, auch im E-Commerce-Bereich, sondern oft so die Basis, ne, so Positionierung, grundlegende Botschaften und so weiter, ne, dass es daran dann oft hakt, ne, so, also mein Gefühl. Ne?
Ganz genau, ja.
Was waren bei dir so, du hast ja wahrscheinlich zig hunderte Projekte unterstützt, Shops, Was waren so wirklich so spannende oder außergewöhnliche Projekte, wo du die einfach dir im Kopf geblieben sind? Entweder halt so was Klassisches natürlich wie Riesenumsatzsteigerung, das ist eine, aber vielleicht auch spannende Sachen, die die Leute verkauft haben, wo du sagst, wow, das hätte ich vielleicht vorher gar nicht gedacht, dass wir dieses Projekt da wirklich oder dieses Produkt wirklich so krass nach vorne bringen können, weil du vielleicht selber auch nicht so, ich habe das zumindest, muss ich offen sagen, manchmal bei manchen Kunden halt das Gefühl, wenn wir überwiegend Agenturen, aber wenn wir auch immer wieder Shops, wo ich denke so, buch, das wird nicht einfach mit so einem Produkt, ne, weil es vielleicht mehr so nice to have ist. Was waren bei dir so spannende Projekte, wo du dich gerne daran erinnerst, die spannend waren oder wo vielleicht auch außergewöhnliche Erfolge erzielt worden sind? So?
Ja, ich glaube so, dass eines der spannendsten Themen oder eines der witzigsten Themen, da hatte ich so eine ähnliche Situation wie du, das war 2020. Da hatte ich eine Anfrage von einem Shop, der so LKW-Reinigungsmittel verkauft hat, so eine Essenz, ja. Und der kam dann ins Coaching und ich war halt schon im Verkaufsgespräch so ein bisschen, ich weiß halt wirklich nicht, ob Social Media Marketing für sowas funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, ob da die Zielgruppe ist. Und er hat angefangen, er hat alles umgesetzt und es hat sofort geknallt. Also er hat die Ads online geschalten, 10 ROAS, sowas habe ich noch nie gesehen, so schnell. Und das war so ein Moment, wo ich so überrascht war, dass selbst solche Produkte auf Instagram und Facebook funktionieren. Und das funktioniert bis heute wunderbar. Und das Tolle ist, dadurch, dass wahrscheinlich viele Leute denken, dass nicht funktioniert, hat er faktisch keine Competition. Das heißt, die Klickpreise sind sehr, sehr günstig und es ist ein sehr, sehr cooler Kanal. Auch Fun Fact daran ist, die besten Zeiten für diese LKW-Reinigungsmittel ist morgens irgendwie zwischen 4 bis 6 Uhr. Ich weiß nicht, was die LKW-Fahrer da machen, ob die da irgendwie ihren LKW waschen und dann auf Facebook unterwegs sind am Handy oder so. Aber da wird tatsächlich am meisten verkauft. Also das war eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation. Und der andere Case, der ist gerade bei uns in der Agentur. Da werden Gartenartikel verkauft, so Pergolas. Also das ist so ein, für alle, die es nicht wissen, das stellt man sich in den Garten, dann kann man unten drunter einen Tisch und Stühle stellen. Das spendet Schatten, ist auch ganz cool anzuschauen. Die Dinger kosten halt zwischen 4.000 bis 10.000 Euro. Wir arbeiten jetzt seit 2 Monaten mit der Brand und die haben innerhalb von 1,5 Jahren, die sind so gewachsen, also die haben 27 Millionen Euro Umsatz gemacht in 1,5 Jahren mit Pergolas. Krass. Über Social Media. Und das war auch was, wo ich da saß und nur dachte so, wow, okay, richtig smart. Wie sowas funktioniert, ist natürlich, dass dieser Verkaufsprozess jetzt nicht einfach klassisch ist wie bei jedem Online-Shop, das heißt Produktseite, Warenkorb und Checkout und Kauf, sondern da ist ein bisschen smarter rangegangen worden, und zwar Ad auf Facebook, Produktseite, Live-Chat geht auf mit einer Frage und dahinter sitzt ein Sales-Team. Das heißt, die Interessenten werden relativ schnell ans Telefon geholt und dann wird übers Telefon verkauft und überzeugt. Das waren mal so 2 Cases, wo ich echt da saß und dachte so, wow, okay, was ist eigentlich alles möglich? Und ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Ja, mega spannend, ne? Also einmal mit den LKWs zeigt ja auch, ja, das sind ja auch einfach Menschen, die es brauchen, sind natürlich auf Social Media unterwegs, ne? So, also egal ob Instagram oder Facebook, ne? Die sowas kaufen, sind da unterwegs, ne? Und ich finde es auch cool, dass ihr einfach so auch mal Sachen mal dann testet oder ihr auch Kunden dann halt findet, die auch bereit sind, einfach mal da was zu testen, auch ungewöhnliche Dinge zu gehen. Ich sehe das auch immer bei LinkedIn, ne? Wo dann Leute halt auch dann irgendwie mich anfragen und sagen, ja, wie sieht's denn aus? Hast du eigentlich schon einen Wintergarten? Ich denke mir so, hoch, okay, ne? Das heißt, es werden so ganz ungewöhnliche Sachen verkauft oder vertrieben. Bei LinkedIn beispielsweise auch. Man denkt, es ist eigentlich eine Business-Plattform und dann haben wir die ganzen Coaches da und so weiter. Und oder Mitarbeitergewinnung oder so. Aber dann plötzlich kommen Leute mit was ganz anderem. Man denkt so, wie Wintergarten, ne? So. Und super spannend, weil ich finde gerade das jetzt mit dem LKW-Reinigung, das fällt wahrscheinlich dann direkt auf, weil, wie du schon sagst, keine Competition. Und es ist total ungewöhnlich, ne, dass ich plötzlich was angezeigt bekomme, was mal komplett aus dem Rahmen fällt, ne, aber was vielleicht dann doch für mich passt, ne.
Ja. Ich habe auch gemerkt, also wenn du keine Competition hast, dann ist sehr, sehr vieles auch sehr, sehr einfach, wie beim Beispiel jetzt mit dem Reinigungsmittel. Es gibt natürlich auch Fälle, die haben wir auch, wo sehr, sehr hohe Competition ist, zum Beispiel alles im Beauty-Bereich oder alles irgendwie so im Nahrungsergänzungsbereich. Und da kommt es natürlich dann drauf an, und ich glaube, das haben wir dann vielleicht auch später nochmal die Chance, drüber zu sprechen, dass man einfach auch besseres Marketing braucht und einfach eine Exzellenz an den Tag legen muss in den diversen Sachen, damit man überhaupt eine Chance hat, auch gegen diesen großen Wettbewerb voranzukommen. Ja.
Hast du da Beispiele für? Wir können da gerne direkt einsteigen. Also was nochmal anders sein muss. Also bei mir ist immer so, ich gehe natürlich immer dann sehr stark über die Positionierung, raus aus der Vergleichbarkeit, nochmal andere Motive, dass man einfach in den Kopf der Leute kommt, ne, mit anderen Botschaften als diese Standardsachen. Hier sind deine nächsten warmen Socken oder beim Nahrungsergänzungsmittel, ne, immer hier muss fokussiert sein, hier haben wir die Fokuspillen oder so, dass man so ein bisschen nochmal sich anders aufstellt oder vielleicht auch Personen in den Vordergrund stellt, ne, so Gründer oder so. Was sind denn da deine Empfehlungen
in dem Bereich? Ja, absolut. Da hast du schon so ein paar Dinge angesprochen. Also ich versuche mal ein konkretes Beispiel zu machen. Nehmen wir mal das Beispiel im Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Der ist halt sehr, sehr umkämpft, logischerweise, weil tolle Margen bei den Produkten, riesige Zielgruppe, tendenziell wächst die Zielgruppe in der Anzahl. Das lockt natürlich auch sehr viel Wettbewerb. Das heißt, bin halt immer so ein bisschen kritisch, wenn es darum geht, also gerade ist ja auch so der Konsens, man braucht so User-Generated-Content-Werbung und irgendwie Short-Form, also irgendwie so 20 Sekunden Tanzvideos und solche Geschichten. ich verdrehe so ganz stark die Meinung, dass, wenn man jemanden überzeugen will, dann reichen halt irgendwie 20 Sekunden rumtanzen nicht unbedingt. Das heißt, ich bin ein Fan von Long-Form, also wir machen öfters auch mal eine Ad, die 2 Minuten geht, 3 Minuten geht. Mhm. Im Coaching werde ich öfters mal gefragt, so, hey Daniel, ist eine Ad-Copy nicht zu lang oder ist das Video nicht zu lang? Ich sage da halt immer, ja, es gibt nicht eine zu lange Ad-Copy oder zu langes Video, es gibt einfach nur langweilige Ads. Ja. Wenn du die Zielgruppe richtig ansprichst, dann bleiben die auch dabei und dann sind die auch gespannt und gucken das Video ganz an. Das heißt, nochmal um einen Bogen zu spannen, beim Beispiel mit dem Supplements, da macht es zum Beispiel Sinn, dass man sagt, man hat eine richtig gute Werbeanzeige und schickt sie dann aber erstmal vielleicht auf einen langen Artikel, wo der lange Artikel, also ein Advertorial, eine Pre-Sell-Page, quasi dir Heavy Lifting macht, also quasi das Verkaufen, das Überzeugen noch stärker macht, also nicht direkt Werbeanzeige, Produktseite, sondern nochmal einen richtig großen Punkt dazwischen. Ich habe einfach gemerkt von den Daten her, selbst wenn man ein tolles Video hat in seiner Werbeanzeige, ist es nicht unüblich, dass die Leute nur ein paar Sekunden im Durchschnitt gucken, vielleicht 10 Sekunden oder sowas. Und ich habe auch gemerkt, wenn man sie dann zum Beispiel auf ein Advertorial schickt, wo einfach, es kann ja auch der gleiche Inhalt sein, nochmal ausführlicher, dass sie da zum Beispiel im Durchschnitt nochmal 1 Minute drauf sind und noch mehr quasi diesen Content konsumieren. Das heißt, ich erhöhe so meine Chance, meine überzeugende Werbebotschaft rüber zu bekommen und bekomme dann dadurch die Person leichter überzeugt, bevor sie dann schlussendlich das Produkt sieht und den Preis und sowas. Das heißt, solche Produkte, da muss man einfach ein bisschen mehr eine Exzellenz an den Tag legen und versuchen, das besser zu vermarkten. Ansonsten, was du auch noch richtig gesagt hast, ist so mit dem Gesicht der Gründer, also des Gründers oder Gesicht der Gründerin, da haben wir auch einen ganz coolen Case. Wir haben eine Brand, das ist so Fingernägel-Dipping-Powder. Das heißt, da steckt man seinen Finger rein und dann hat man so einen Puder drauf, zieht einmal so einen Nagellack drüber und dann ist es wunderschön. Und die große Marketing-Message ist, du sparst dir den Nagelsalon und du kannst es halt ganz bequem von zu Hause aus machen. Mhm. Da haben wir zum Beispiel die Gründerin als Gesicht für die Marke etabliert und wir haben sofort gemerkt, als das passiert ist, ist alles explodiert, also ins Positive. Der Umsatz ist nach oben gegangen, die Profitabilität ist nach oben gegangen, der Trust in die Brand wurde gesteigert. Und dadurch ist die Brand in einem Jahr verzehnfacht worden, weil einfach die Zielgruppe kann sich halt connecten mit der Person, weil sie strahlt alles aus, was die Zielgruppe will. Sie ist jung, sie ist attraktiv, sie hat wunderschöne Fingernägel, sie kann sich gut artikulieren, sie hat Ausstrahlung. Und das ist auch nochmal ein Competitive Advantage, sage ich jetzt mal, wenn du so eine starke Person hast. Das Gleiche geht auch mit einem Influencer zum Beispiel, haben wir auch schon gemacht, eine starke Influencerin zum Beispiel als Gesicht.
Ja. Mega spannend. Also ich finde das auch sehr viel, also erstmal zeigt es ja für mich, dass man halt weg muss von diesen 0815 Lösungen. Klar, im Marketing funktioniert das immer gut, ne? Dass man sagt, mach User-Generated Content, mach kurze Copies und keine langen und bla. Ne? Also das sind ja immer so Marketingbotschaften, das checken ja viele nicht, ob das bei LinkedIn ist oder Instagram. Ne? Wir nutzen das ja selber, ne? Dass man dann so ein bisschen teilweise auch undifferenzierter kommuniziert, ne? Damit es funktioniert. Aber das ja auch wieder zeigt, man muss halt wirklich jeden einzelnen Shop, wie ihr das ja auch wahrscheinlich macht, bei euch wirklich analysieren und zu schauen, was ist für den relevant. Ist für den relevant, dass wir die Gründerin oder den Gründer oder das Gründerteam in den Vordergrund stellen, ne? Wie das ja viele auch machen, ne? Dass man dann halt eine Person hat, auf Identitätsebene geht, finde ich spannend, auch was du meintest mit der Identifizierung, ne? Dass ich sage, ich will auch so sein wie die Dame, ne? Und ich will auch so cool sein und so cool gestylt und so weiter. Das heißt, die Menschen kaufen ja auch immer so einen Wunsch, wie sie sein wollen, ne? Dass sie auch irgendwie cool und selbstbewusst sein wollen, wie James Bond oder so, ne? Oder wie irgendwer anders. Das wird aber total vernachlässigt. Ich finde es cool, dass ihr das auch so nutzt, weil das machen irgendwie weniger. Oft ist ja einfach hier Produkt und jetzt haue ich nochmal Rabatt raus und dann wird es irgendwie abverkauft oder so. Anstatt halt auch, da sind wir ja wieder bei der Psychologie, diese Identitätsebene auch zu nehmen und auch immer zu gucken, ja, was passt denn für die und das dann zu testen, ne? So.
Ja, sprichst du, da rennst du bei mir offene Türen ein. Viele machen quasi the easy way mit Rabattcodes und sowas. Ich bin nicht so der größte Fan davon. Ich finde, strategisch kann man sowas einsetzen, zum Beispiel mal an einem Black Friday oder mal an einem Valentinstag. Aber es gibt leider zu viele Brands, die das quasi die ganze Zeit machen, die ganze Zeit Rabattcodes. Das ist gut für kurzfristiges Cash, ja. Aber ob du damit eine nachhaltige Marke aufbaust, dir ein stabiles Unternehmen aufbaust und langfristig auch ja, was Sinnvolles machst, das stelle ich damit in Frage. Und eigentlich ist es so die Königsdisziplin, Menschen zu überzeugen, und das sollte nicht der Rabattcode sein oder die Ersparnis sein, sondern es sollte der Mehrwert sein für die Person. Was ist die Transformation, die ich mit dem Produkt bekomme? Und ja, da ist Psychologie sehr wichtig.
Ja, spannend, genau, mit der Transformation auch, ne? So, niemand will eigentlich Proteinshakes haben, niemand will irgendwelche Supplements. Was ich sein will, ist trainierter, fitter, dass ich anziehend wirke auf Leute beispielsweise, ne? Dass ich selbstbewusster bin, dass ich stärker bin, ne? Dass ich souveräner bin. Das könnten ja so Motive sein, ne? Aber im Prinzip braucht ja niemand, ja, irgendwie Proteinpulver oder irgendwie Supplements, ne? So, dass ich leistungsfähig bin. Diese Transformation von jemandem, der halt, ja, nicht so fit ist, ne? Vielleicht oft müde ist, mittags tief und so weiter zu. Ich nenne das immer dann so die goldene Brücke, ne, so à la Golden Gate Bridge. Und dann am anderen Ufer ist dann, ja, ist man dann fit, trainiert und alles super. Hier ist der Proteincheck und du kannst es auch und nimm das einfach und fertig. So dürfen wir es natürlich nicht verkaufen, aber ne, so diese Transformation, das wird selten genutzt, ne? So, das ist echt mega wichtig, ne? Auch diese Identitätsebene mit reinzubringen. Ja.
Und es geht auch viel über das Gesprochene hinaus. Also wir Menschen, wir nehmen ja auch viel Information unterbewusst auf oder visuell. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das, was du gerade richtig angesprochen hast, diese Transformation zu verkaufen, meiner Meinung nach, es reicht zum Beispiel nicht einfach nur zu sagen in der Werbeanzeige, ja, hiermit bekommst du ein Sixpack oder sowas oder wirst du attraktiver oder die Frauen laufen dir hinterher oder sowas, sondern auch wenn man das visuell zeigen kann, visuell demonstrieren kann. Also ich sehe jetzt zum Beispiel einen attraktiven jungen Herrn und dann läuft er durchs Fitnessstudio und die Mädels drehen so den Kopf rum und so. Das heißt, das verkauft ja auf einer ganz unterbewussten Ebene. Und ja, das ist auch so ein absoluter Gamechanger im Marketing, wenn man sowas verwendet.
Ja, und unabhängig davon, den Text, wie du es formuliert hast gerade, ne? Ich glaube, da würde Facebook direkt auf ja, Sperren und Löschen drücken. Ne? So. Aber mit einem Bild kann ich nochmal andere Sachen transportieren, sind vielleicht etwas entspannter. Genau, ja, ne? Ja, das ist halt das, ne? Die Bilder wirken stärker, wir haben auch die Spiegelneuronen im Kopf. Das heißt, alles, was wir auch bei anderen Menschen sehen, in der Mimik, in der Körpersprache, wird ja nochmal die Emotion nochmal bei uns simuliert in unserem Gehirn. Mit einem möglichen System, das heißt, wir fühlen das dann mit, wenn da jemand dann begeistert und vor Freude auf einer grünen Wiese rumtanzt, weil sie jetzt irgendwie schöne Nägel hat oder sich einfach toll und wohl fühlt, weil er sich irgendwelche Pillen reinschmeißt, ne? Dann, dann fühlen wir das halt mit und das wirkt, wie du schon sagst, ne, auf unbewusster Ebene. Und das sind so Sachen, das wird halt echt nahezu gar nicht genutzt, so, ne? Da kann man sich echt einen Vorsprung verschaffen, ne? So, damit. Genau. Ja. Ja, cool. Was meinst du, können Online-Shops so vom Offline-Geschäft lernen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass Offline doch, oft wird ja geschimpft auf den Einzelhandel und so. Und beim Thema Service bin ich auch dabei. Ich war jetzt über einen Monat in den USA, habe gemerkt, okay, das ist nochmal ein ganz anderer Service als bei uns hier in Deutschland. Liegt vielleicht auch in der Kultur. Aber trotzdem finde ich oft viele Sachen geil gemacht irgendwie, ne? Klar, wir können nicht alles nutzen aus dem Offline-Bereich. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist offline im Geschäft irgendwie noch geiler und da könnte die E-Commerce-Welt noch was lernen? Oder sagst du nö?
Ja, doch, tatsächlich schon. Also ich bin natürlich ein großer Freund von Online, da habe ich auch die meiste Expertise. Aber was mir im Offline-Geschäft aufgefallen ist oder sind ein paar Punkte. Und zwar folgendes. Da hatte ich auch eine ganz spannende Unterhaltung mit dem Marketer hinter, wie heißen die, Snipes. Kennst du zufälligerweise Snipes? Die machen so Streetwear, ja, und klar, Schuhe und sowas. Ja, klar. Ja, die sind ziemlich groß geworden. Ja. Genau, die sind ziemlich groß geworden. Und die haben sich ja extrem drauf spezialisiert auf Offline. Und mit dem habe ich mich unterhalten und da wurde mir eins klar, und zwar auch so Themen wie Kontext. Und das finde ich, was der Retail richtig gut macht, ist zum Beispiel Musik im Ladengeschäft. So, wenn, es ist eigentlich so was Einfaches, aber es bewegt dich dazu, unterbewusst die Produkte ganz in einem ganz anderen Kontext zu sehen. Und das hat zum Beispiel Snipes extrem gemeistert. Du läufst in den Laden rein, du bekommst sofort diese geile Musik, du bist positiv, du guckst auf die Schuhe und denkst so, boah, sind die geil. Und das hat einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Wirkung, als wenn da jetzt keine Musik wäre. Ob man das jetzt online abbilden kann, weiß ich nicht. I don't know. In der Werbeanzeige ja, aber wenn ich jetzt auf einen Online-Shop gehe und dann fängt irgendwie an, mein Laptop irgendwie Musik zu spielen, weiß ich jetzt nicht, ob das cool ist. Aber da finde ich zum Beispiel...
Die Zeiten gab es mal.
Ja. Aber das finde ich zum Beispiel im Offline-Geschäft sehr, sehr gut. Was ich auch gut finde, ist, wie der Retail es schafft, auch Attention zu grabben. Also das fängt zum Beispiel an, außerhalb von so einem Ladengeschäft gibt es da vielleicht einen Aufsteller oder sind da vielleicht Ballons, irgendwas, was Attention grabbt oder hört man vielleicht sogar Musik raus. Was ich auch zum Beispiel, was mich sogar getriggert hat, das war, ich glaube, vor 3 Jahren war das, hier in der Münchner Fußgängerzone, da war so eine verkaufsoffener Sonntag oder sowas. Und da bin ich mit meiner Freundin durchspaziert und dann habe ich Musik gehört. Das heißt, ich habe automatisch, also es war ein Attention Grabber, ich habe automatisch dahin geguckt und da waren dann viele Menschen. Also da gab es dann irgendwas for free und da waren halt viele Menschen und sofort hat es mich getriggert, Social Proof, und wir sind da hingelaufen. Wir waren auf einmal in dem Ladengeschäft. Wir hätten sogar fast was gekauft. Das heißt, der Retail, wenn er es gut macht, der kennt natürlich auch, hier sind wir wieder bei der Psychologie, diese Trigger, um die Menschen in den Laden auch reinzubekommen. Und vielleicht so der dritte Punkt, den ich erwähnen wollen würde, ist, den kenne ich zum Beispiel aus dem Supermarkt, wenn man jetzt durch die Regale durchläuft, zu gucken, wie positionieren sich die Produkte, beziehungsweise es gibt ja immer Packaging von den Produkten, die sich unterscheiden von den Produkten daneben. Und das finde ich halt auch interessant, wie Marken im Offline-Geschäft es quasi schaffen, diese Attention zu grabben, sich zu diversifizieren, also differenzieren, allein nur durch das Packaging, durch das Design. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend. Ob das jetzt im Online-Marketing so richtig relevant ist, weiß ich nicht. Vielleicht auf Amazon, wenn Produkt neben Produkt ist, quasi wie ein Regal. Wenn es im eigenen Online-Shop ist, ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so relevant. Aber das war noch was. Und der vierte Punkt, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ich finde es auch sehr, sehr spannend, und das kann man tatsächlich eins zu eins übernehmen für online, wie es der Retail schafft, die Leute auch in so Sachen wie so Sommerloch oder wenn jetzt nach einem Weihnachtsgeschäft oder sowas, wie es der Retail trotzdem schafft, die Leute immer noch in die Läden reinzuziehen. Also ein Tool, was da oft verwendet wird, ist halt quasi ein Sale. Also mach mal das Januar-Beispiel. Im Dezember kaufen ja alle Menschen die Weihnachtsgeschäfte ein. Das heißt, der Impuls, im Januar noch mehr einzukaufen, ist relativ gering. Was macht der Retail? Gibt's zum Beispiel Winterschlussverkauf und auf einmal rennen die Leute doch wieder in die Stadt rein. Und das finde ich dann schon sehr, sehr interessant. Allgemein, ich bin nicht der allergrößte Fan von Sale, also von Rabatten. Wenn man es strategisch einsetzt, finde ich es tatsächlich interessant. Also zum Beispiel im Sommerloch zu sagen, hey, wir machen Sommerschlussverkauf oder sowas. Funktioniert wunderbar im Online.
Ja, und dass man sich da auch, genau, oder weitere kreative Sachen überlegt, ne, was man alles Cooles machen könnte, ne, um dann die Sachen dann doch zu verkaufen dann, ne, so, ja. Mhm. Ja, mega spannend, auch was du ansprichst mit diesen Triggern, ne, ich habe halt sehr viel in den Medien war ich dazu, diese Offline-Sachen, wo ich auch dachte, bei vielen Sachen, ja klar, das sind halt Sachen, die kommen ja eigentlich alle aus der Offline-Welt, ne, früher gab es dann noch kein Internet, dieses auch, wenn viele Leute vor einem Laden stehen oder beim Restaurant ist ja auch oft so, dass Menschen denken, wenn da jetzt keiner drin ist und isst oder nur ein paar, dann ist das nichts, ne, so, wobei die ganzen Premium-Restaurants sind ja meistens was leerer oder halt zumindest auch nicht mit vielen Tischen, ne, versehen. Und dieser Mitläufereffekt dann auch, Social Proof, super spannend. Ne? Kann man immer gucken, wie man das dann auch einsetzt für seinen Shop beispielsweise. Mhm. Ne? Genau. Ne? Ja, du hast ja schon vieles gesagt, du hast ja die Psychologie auch immer wieder erwähnt, mit Kommunikation, Vertrauen aufgebaut. Inwieweit spielt das eine Rolle für dich? Also wenn ich es schon raushöre, ist es ein großes Thema, auch bei euch natürlich, ne? Sind ja auch Menschen, die Online-Shops anschauen und so weiter. Was spielt das für dich persönlich für eine Rolle, so auch in deinem Leben, die Psychologie so als Thema? Hast du damit was zu tun oder sagst du dir, nee, da halte ich mich raus mit solchen Sachen?
Nein, also da halte ich mich nicht raus. Ich finde, Psychologie ist im Marketing und allgemein auch im Leben ein super wichtiger Bestandteil. Einfach auch dein Gegenüber auch zu verstehen, was die Person sagt, zu verstehen, was muss ich sagen, damit ich die Person überzeugen kann. Das heißt, Psychologie ist ein wichtiger Baustein, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Bausteine im Marketing, in der Kommunikation. Dementsprechend, ich bin ein großer Fan davon. Ich hatte damals in der Schulzeit natürlich gar nichts mit Psychologie zu tun. Ich habe es dann durch die Werbung gemerkt, also Werbepsychologie. Auch so Sachen wie unterbewusste Botschaften. Das heißt, was ich vorhin gemeint habe, so mit visuell, mit Bildern, mit Videos, da vermittelst du ja auch eine gewisse Botschaft. Und deswegen ist für mich Psychologie wichtig. Und ja, es macht auch einfach einen Unterschied, ob ich jetzt ein Produkt verkaufe für 20 Euro oder für 5.000 Euro. Die Psychologie bleibt gleich oder ähnlich in den Grundzügen. Da kommt es natürlich noch ein bisschen drauf an, wie kann man dann den Überzeugungsprozess, den Verkaufsprozess dementsprechend alignen. Also bei einem teuren Produkt zum Beispiel eher am Telefon verkaufen. Bei was günstigen reicht zum Beispiel eine Produktseite. Aber der gemeinsame Konsens ist dann schon die Psychologie.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir unterscheiden auch gerne bei Produkten, dass wir sagen, viele haben halt da mega Produkte und richtig gut alles und so. Aber das heißt halt nicht, dass der wahrgenommene Wert, also dass die Menschen das auch so sehen, ne? Wir haben immer so objektiv. Und da weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei uns, wenn sich Shops melden, dann immer so, oh, wir haben das beste Produkt überhaupt oder wir haben hier Vitamin D-Pillen, boah, das hat sonst keiner mit den Werten. Ich so, ja, interessiert halt erstmal keinen. Das ist halt einmal die Produktqualität schon und gut. Das ist ja das Objektive oder auch sowas Klassiker wie Zertifikate und so, ne, bei irgendwie Coaches, Beratern. Aber dann ist ja die Frage, der subjektive Frame, ne? Wie wird es wahrgenommen, ne? Und dass man daran arbeitet, dass Leute das auch sehen, dass man da so kompetent ist oder dass man halt auch ein geiles Produkt hat. Und da kommt dann irgendwie auch das Marketing und natürlich die Psychologie mit rein, dass die Leute es auch mitbekommen, ne? So, ja.
Zu 100%, ja.
Sehr gut. Gut, dann hast du jetzt, kommen wir mal zu deinem Buch. Kamerareifen, ja, genau.
Genau, für die genau, also ich habe jetzt hier gerade...
Genau, du hast nämlich ein richtig geiles Buch geschrieben, Ecom Secrets, mit deinen Learnings, ne? Genau, ja, richtig cooles Cover auch,
ja. Ja, vielen Dank. Kleiner Kontext dazu. Ich habe ja mich vor 13 Jahren selbstständig gemacht mit, also als Designer, bevor ich ins Marketing gegangen bin. Das heißt, ich habe auch dieses Cover hier schön selber designt. Genau, ja, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade im Druck. Das heißt, das ist hier mein Dummy, ja, für die Kamera und für meine YouTube-Videos. Ja, wenn du magst, ich kann gerne mal ein bisschen drauf eingehen, um was es da
genau,
so geht.
Genau, was erfährt man darin? Und genau, den Link packen wir dann direkt natürlich drunter auch, dass die Leute es bestellen können. Genau. Ich würde es auch bestellen, wenn ihr gar nichts mit Online-Shops zu tun habt. Also den Podcast hören ja auch einige, die jetzt nichts mit Online-Shops zu tun haben, sondern nur als Kunde da shoppen. Aber es wird sich so oder so sicherlich lohnen.
Genau, also was geht es eigentlich in diesem Buch? Also es war jetzt eine Arbeit von, ich sag mal, von 2 Jahren. Es ist so die Essenz meiner jungen 8 Jahre Unternehmertum im Marketing. Mhm. Das heißt, wir haben dann doch, also ich habe vor allen Dingen durch meine Agentur und durchs Coaching und davor hatte ich ja sogar eigene Shops, durfte ich sehr viel lernen und erfahren. Das heißt, diese ganze Essenz, die steckt in diesem Buch. Wir haben ja in der Agentur die letzten 2 Jahre über 150 Millionen Euro generiert mittlerweile. Mhm. Und wie wir das gemacht haben, steht quasi alles da drin. Das heißt, es geht drüber, wie versteht man die Zielgruppe besser, wie entwickelt man auch eine Marketingbotschaft, wo meine Zielgruppe damit resoniert. Wie ist auch meine Strategie, wie kann ich profitabel Neukunden gewinnen, wie kann ich auch meine Kunden, die ich gewonnen habe, an mich binden, ja, Stichwort loyale Fans oder auch Raving-Fans und solche Sachen. Aber wie benutze ich zum Beispiel auch diverse Kanäle, also über Meta, über Influencer-Marketing, über Google Ads, über E-Mail-Marketing. Das heißt, es ist im Grunde genommen ist es ein Summary, ein Blueprint, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von 0 auf 100 quasi und das in Form von einem Buch. Es ist nochmal viel ausführlicher als der Podcast, weil also Podcast heißt ja quasi auch gleich hier, Ecom Secrets. Und da steckt natürlich nochmal sehr, sehr viel mehr Tiefe drin, als ich irgendwie nur in Wort oder halt in gesprochenem Wort im Podcast vermitteln kann.
Genau. Ja, cool. Ja, ist auch noch was anderes als Medium, ne? Dass man sich wirklich da hinsetzt, ne? Das Buch durcharbeitet, sich Notizen macht, Sachen umsetzt, ne? Und dann das auch kennenlernt. Ne? Das ist ja nochmal was, genau, was anderes. Ne? So, ja.
Absolut.
Ja, genau. Cool. Sehr cool. Also haben wir auch verlinkt, also an die Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer, genau, einmal holt euch das Buch und natürlich hört euch den Podcast an, ne? Für die es noch nicht kennen, ich glaube, es gibt ja schon Überschneidungen in den Zielgruppen, ne? Also dass wahrscheinlich hoffentlich viele beide Podcasts auch hören, ne? Aber ja, richtig cool, super. Ja, du hast das Schlusswort, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst als Tipp, als Statement. Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest?
Gerne, ja. Also erstmal vielen Dank, Matthias, für die Chance, auch mal in deinem Podcast sprechen zu dürfen. Ich glaube, ich höre deinen Podcast seit, ich weiß nicht, 5 Jahren, seit 6 Jahren, also immer Ach. Mal wieder. Ich habe dich auch mal auf der Bühne gesehen, das war auch in München von, ich weiß nicht mehr, wie das Event hieß, das war in den Design Towers damals.
Ich weiß genau, was du meinst. Boah, das ist ja schon, ja krass.
Von Lars Müller, glaube ich, damals.
2016, ja, schon fast 7 Jahre her, ne? Krass.
Ja. Wow, okay, wow, die Zeit fliegt.
Habe ich noch über das Gleiche gesprochen, wo ich heute auch drüber spreche. Hat sich nicht groß verändert, ja.
Was auch gut ist, ja, Psychologie ändert sich auch nicht so schnell.
Genau.
Was würde ich noch als Abschluss sagen? Vielleicht so als Call to Action für die Online-Händler da draußen. Ich habe nämlich gemerkt, dieses Jahr war für viele nicht ganz so einfach. Sinkender Umsatz, sinkende Profitabilität und so weiter. Ich habe so ein bisschen identifiziert, dass der Fokus bei dem einen oder anderen Shop vielleicht ein bisschen auf dem Falschen liegt. Große Themen dieses Jahr waren sowas wie Attribution, Tracking, UGC, also User-Generated Content, TikTok. Und ich habe einfach gemerkt, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass der Fokus eher drauf sein sollte auf die Basics, das heißt Psychologie, Zielgruppenverständnis, Marketingbotschaft, überzeugen. Wenn man sich da einfach schärft und wenn man da einfach diese Skills auch verbessert, dann hat man extrem gute Chancen, dass man immer noch weiter wächst, selbst in Zeiten von Inflation und Rezession. Das habe ich leider gemerkt, das haben viele auch hergenommen, um zu argumentieren, also als Grund herzunehmen, damit, weil der Umsatz jetzt gesunken ist. Realität, was ich festgestellt habe, weil ich mache sehr, sehr viele Audits, dass einfach die Brands auch ihr Werbebudget reduziert haben und in der Folge sinkt natürlich dann auch der Umsatz. Und mein finaler Call to Action ist dementsprechend, sich auf die Basics zu fokussieren, auf die wichtigen Dinge, Psychologie, das seid ihr hier im absolut perfektesten Podcast bei Matthias, Zielgruppe verstehen, Botschaften entwickeln, die funktionieren und dann klappt es auch mit dem E-Commerce-Wachstum und das kann ich nur so sagen.
Super, dann ja, vielen, vielen Dank, dass du auch die Zeit genommen hast, hier die Fragen zu beantworten und hier auch Input und war auch echt viel richtig guter Mehrwert drin, ne? Und finde auch cool, dass du das auch so viele Sachen nochmal anders oder genau wie ich einschätzt, so ein bisschen differenzierter und nicht wie manche nur User-Generated Content, nur kurze Copy, niemand liest mehr, ne? Dass man das dann doch sehr differenziert auch betrachten muss, ne? Welche Sachen wie greifen, ne? Cool. Also an die Zuhörer, Zuschauerinnen, meldet euch auch, ne? Wir werden auch die Webseite verlinken, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hole mir das Buch, ich höre mir den Podcast ein, aber ich würde einfach direkt ein Gespräch führen, ne? Wenn ihr so Macher seid, die sagen, hier, komm, zack, einfach mit denen quatschen und schauen, wie ich meinen Shop voranbringe, ist natürlich der schnellste und einfachste Weg. Super, dann vielen, vielen Dank und Grüße nach München.
Danke dir, Matthias. Mach's gut.